Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse für dich. Wir schauen uns heute eine, ja, wirklich ungewöhnliche Textsammlung an. Das Kernstück davon, ein fiktiver Essay, geschrieben quasi aus der Perspektive Gottes. Schon eine krasse Vorstellung, oder? Gott als Ankläger.
Absolut. Es ist im Grunde ein Klagegesang Gottes über uns Menschen, über unseren Umgang mit den Walen. Die werden hier ja auch sehr bildhaft Flossler genannt. Die Quelle nutzen diese, naja, dramatische Perspektive, um aufzurütteln und um tiefer liegende Probleme aufzuzeigen. Es geht um mehr als nur Tiere, ganz klar.
Genau das ist auch unsere Mission heute. Wir ziehen für dich mal die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Texten raus. Was steckt hinter dieser göttlichen Klage? Und was sagt uns die Systemkritik darin, die ja doch ziemlich scharf ist? Okay, lass uns da mal genauer drauf schauen. Also, zuerst mal die Klagepunkte. Selbst. Gott ist, so steht's in den Texten, richtig zornig und tief enttäuscht. Die Vorwürfe. Lärm. Also durch Schifffahrt, durch Sonar, der die Wale völlig disorientiert. Dann Verschmutzung, Plastikmüll, Chemikalien und die direkte Gefahr durch Kollisionen mit Schiffen, tödliche Fischernetze und den immer noch existierenden Walfang.
Mhm.
Und die Wale, die Flossler, werden dabei als geliebte Kinder Gottes beschrieben, als Hüter des Lebens. Das gibt der Anklage natürlich enormes Gewicht.
Eigentlich als Symptom dient für was Größeres. Sie sprechen von uns Menschen als zweibeinigen Problemverursachern. Ziemlich direkt.
Harte Worte.
Ja. Und die Ursache dafür? Eine, wie es heißt, neoliberale Wachstumsideologie. Also eine Denkweise, so kritisieren die Quellen das, die Wachstum über alles stellt, über ökologische Grenzen, oft auch über Ethik. Gepaart wird das mit einem attestierten, radikalen Mangel an Empathie.
Puh.
Ein ganz zentraler, provokanter Satz aus den Texten lautet ja, die Krönung der Schöpfung ist nicht der Mensch.
Okay, das sitzt.
Und diese Kritik zielt auch explizit auf Institutionen, also Kirchen, Politik, Wirtschaft. Denen wird vorgeworfen, sie dienen eher dem Markt als dem Leben.
Ist aber auch hervor, warum diese Flossler aus ihrer Sicht so unglaublich wichtig sind. Also weit über ihre majestätische Erscheinung hinaus. Stichwort Schlüsselarten. Du kennst vielleicht den Begriff Walpumpe.
Mhm, genau. Die Wale spielen eine absolut zentrale Rolle im Nährstoffkreislauf der Ozeane. Sie bringen Nährstoffe aus der Tiefe hoch an die Oberfläche und düngen so quasi das Phytoplankton.
Und das ist ja die Basis für so vieles.
Absolut fundamental. Es produziert einen Großteil unseres Sauerstoffs, bindet riesige Mengen CO2. Die Texte nennen da auch eine Zahl, die echt beeindruckend ist. Ein großer Wal speichert im Schnitt 33 Tonnen CO2.
33 Tonnen?
Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das entspricht der Leistung von rund 1000 Bäumen.
Wow.
Und aus dieser, naja, göttlichen Perspektive, die die Texte einnehmen, ist das eben nicht nur ein ökologischer Mechanismus, sondern Teil eines existenziellen, schützenswerten Kreislaufs.
Das macht die Dringlichkeit natürlich noch viel klarer. Und was fordern die Texte dann daraus abgeleitet? Sind die Forderungen auch so drastisch?
Oh ja. Was faszinierend hier ist, die Forderungen sind entsprechend radikal. Der Kernpunkt? Wale sollen als nichtmenschliche Rechtssubjekte anerkannt werden.
Rechtssubjekte. Was heißt das genau?
Also, die Idee dahinter ist, Wale nicht mehr als bloße Dinge oder Ressourcen zu sehen, sondern als Wesen mit eigenen, einklagbaren Rechten. So ähnlich wie heute ja auch Unternehmen als juristische Personen gelten können.
Ah, okay.
Das würde ihren Schutz auf eine völlig neue Ebene heben. Und dazu kommen dann ganz konkrete Forderungen. Ein internationaler Gerichtshof speziell für Meerestiere, genannt ICJW. Verbindliche Schutzgebiete. Ein klares Verbot von Delfinarien und Walfang. Und natürlich strenge Regeln für die Schifffahrt, also Routenverlegungen, wie es das vor Sri Lanka schon gibt, Tempolimits und Maßnahmen gegen den Beifang in der Fischerei.
Das klingt wirklich nach einem fundamentalen Wandel. Aber wenn die Argumente, also ökologisch und aus dieser ethisch-spirituellen Sicht, so stark sind,
Warum bewegt sich da so wenig? Das fragt man sich ja. Benennen die Texte auch die Hindernisse?
Ja, und zwar sehr deutlich. Da sind einerseits mächtige Wirtschaftsinteressen. Die Schifffahrtslobby wird genannt, generell das Streben nach Profitmaximierung, weißt du? Das kurzfristige Gewinne über langfristige Schäden stellt.
Klassiker, leider.
Eben. Und andererseits, und das ist vielleicht noch schwieriger zu fassen, prangern die Texte die Trägheit der Masse an.
Die Trägheit der Masse.
Ja, so eine Art kollektive Gleichgültigkeit oder Lähmung, die verhindert, dass wir handeln, obwohl wir es eigentlich besser wissen. Diese Hindernisse erscheinen in dieser göttlichen Klage quasi als die modernen Sünden.
Kollektive Lähmung. Das klingt echt düster. Sehen die Quellen denn gar keine Hoffnung? Oder ist das nur Anklage?
Doch, doch, die sehen sie durchaus. Es gibt Verweise auf Denker wie Erich Fromm zum Beispiel. Solange auch nur die kleinste Chance besteht, darf man nicht aufgeben. Es wird auch zum gewaltfreien Widerstand aufgerufen, so im Geiste Gandhis. Und zum Dialog, zur Konversation.
Okay.
Die Texte vermitteln schon die Überzeugung, dass Wandel möglich ist, vielleicht angestoßen durch mutige Schritte einzelner Länder. Deutschland wird hier sogar genannt als Beispiel.
Ach, interessant.
Ja, als ein Land, das möglicherweise die Kraft hätte, aus dieser reinen Marktlogik mal auszubrechen und eine Vorreiterrolle einzunehmen. Beim Meeresschutz, bei Schifffahrtsregeln. Es ist halt ein Appell an die Verantwortung, trotz aller Widerstände.
So, was nehmen wir also jetzt für dich aus dieser doch sehr ungewöhnlichen Textsammlung mit? Die Perspektive, also Gottes Klage, ist natürlich eine Provokation, klar, aber sie zwingt uns schon sehr direkt über die Konsequenzen unseres Handelns nachzudenken. Und es geht hier ja nicht nur um Wale, es geht um die ganz großen Grundsatzfragen. Wie gehen wir mit anderem Leben um? Welche Systeme fördern eigentlich Zerstörung statt Bewahrung?
Genau, die zentrale Botschaft, die aus den Quellen spricht, ist, wir brauchen ein radikales Umdenken. Die Texte nennen das eine neue Ethik der multiversalen Verantwortung. Also eine Verantwortung, die eben nicht nur uns Menschen gilt, sondern das gesamte Netz des Lebens umfasst. Und die Zuspitzung am Ende ist schon drastisch. Eine Zukunft mit Menschen und Menschlichkeit. Oder ohne. Das ist quasi die Wahl, vor die uns die Texte stellen.
Und das führt vielleicht zu einer Frage zum Weiterdenken für dich. Friedrich Nietzsche hat ja mal gesagt, Wahnsinn sei bei Individuen selten, aber bei Gruppen, Parteien und Nationen die Regel. Wenn das stimmt, wie durchbrechen wir dann als Gesellschaft diese kollektiven Muster? Also diese Trägheit der Masse, von der die Texte sprechen, diese blinde Profitverfolgung, die uns ja letztlich selbst gefährdet. Etwas zum Nachdenken. Bis zum nächsten Mal.